Gut, dann heiße ich Sie oder euch jetzt erst einmal herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr Interesse habt an der Kirchengeschichte. Ich glaube, es ist eine ganz spannende und auch wichtige Angelegenheit, weil wir alle, egal aus welcher Gemeinde wir kommen, wo wir zu Hause sind, sind geprägt durch die Kirchengeschichte. Und da gibt es wahrscheinlich manche Phasen, die jedem von uns etwas entfernter zu sein scheinen, häufig die weit zurückliegenden Phasen, weil man mit denen nicht mehr so unmittelbar zu tun hat, manchmal, weil die auch ganz anders konfessionell geprägt sind, wie zum Beispiel die Geschichte der katholischen Kirche oder der orthodoxen Kirche. Aber selbst die hat ja Spuren hinterlassen in unserem Glaubensleben, was uns manchmal gar nicht bewusst ist. Aber dafür kann schon so die Auseinandersetzung mit der Kirchengeschichte dienen, uns stärker selbst bewusst zu werden, was hat uns geprägt, woher kommt das eigentlich, positive Sachen neu vor Augen zu bekommen, Gott zu loben durch das, was er getan hat in der Geschichte, Vorbilder darin zu finden, im negativen wie im positiven Bereich. Also wo wir sagen, das haben die früher schon mal falsch gemacht, das müssen wir heute nicht genauso falsch machen. Und das war positiv, da können wir davon profitieren. Wahrscheinlich geht es auch einigen so, dass sie schon Biografien gelesen haben von kirchengeschichtlichen Persönlichkeiten und dadurch hoffentlich ermutigt worden sind. Also insofern, ich glaube, das lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und bevor ich jetzt einsteige in die Epoche des Pietismus und dann, so war es ja auch auf dem Programm zu lesen, jeden Abend eine Person etwas ausführlicher vorstelle, und dann auch einige andere Grundgedanken des Pietismus mit einfließen lasse, möchte ich gerne noch mit Ihnen beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du deine Gemeinde gebaut hast, durch die ganze Geschichte hindurch sie bewahrt hast. Danke für die Vorbilder, die wir in der Vergangenheit haben. Und wir möchten dich bitten, dass du heute mit dazu beiträgst und hilfst zu erkennen, was du getan hast, herausgefordert zu werden, dein Handeln durch das Leben der Menschen in der Zeit des Pietismus zu erkennen. Amen. Ja, erst einmal möchte ich ein paar Worte zum Pietismus generell sagen. Da ich jetzt nicht voraussetzen kann, dass wir alle auf demselben Wissensstand sind, wäre ja die Frage zu klären, was ist der Pietismus eigentlich? Und diejenigen, die sich schon mal näher damit auseinandergesetzt haben, die meinen vielleicht, die Sache sei klar, ist sie aber nicht. Denn auch unter den Kirchenhistorikern gibt es da etwas unterschiedliche Auffassungen. Und zwar grob gesehen eigentlich zwei. Die einen sagen nämlich, der Pietismus ist eine Bewegung, eine kirchengeschichtliche Bewegung im 17., 18. Jahrhundert. Also so ungefähr zu lokalisieren von der Mitte des 17. Jahrhunderts, also grob gesehen 1650 bis 1750 in diesem Zeitraum. Die anderen sagen, nein, das ist keine kirchengeschichtliche Epoche, sondern das ist eine Frömmigkeitsbewegung. Also das sind bestimmte Formen der Frömmigkeit und die zeigen sich bis heute. Also da würde man dann sagen, der Pietismus hat in einer gewissen Phase angefangen. Wann ist man sich auch gar nicht sicher? Dann sagen einige, das ist schon in der katholischen Kirche vor der Reformation, weil es da so eine mystische, eine sehr persönlichkeitsbezogene, erfahrungsbezogene Frömmigkeit gegeben hat. Und das zieht sich dann durch die Erneuerungsbewegung der lutherischen Kirche bis dann eben in die Gegenwart hinein. Und diesen zweiten Ansatz, den verfolgen insbesondere die Herausgeber der Geschichte des Pietismus. Im Fandenhoek und Ruprecht Verlag ist in den letzten 15 Jahren 4 Bände herausgekommen, relativ dicke Bände, Geschichte des Pietismus. Das ist bisher im deutschsprachigen Bereich die ausführlichste Darstellung des Pietismus, die es gibt. Ich habe den jetzt nicht dabei, vielleicht hole ich in der Pause gleich mal einen Band, dass man da ein bisschen drin blättern kann. Die Leute, die darin geschrieben haben, verstehen sich selbst nicht als Pietisten, sehen das aber als Frömmigkeitsbewegung an. Und tatsächlich gibt es heute auch manche Gemeinden und Gemeinschaften, die sich selbst als pietistisch bezeichnen. Zum Beispiel sind das viele der landeskirchlichen Gemeinschaften, die ja gerade in diesem Erbe stehen, weil sie in dieser Zeit entstanden sind, zwar viele Veränderungen durchgemacht haben, aber eben sich dann darauf beziehen. Pietas, das ist der Begriff, der dahinter steht, meint eigentlich Frömmigkeit. Also das ist eine Bewegung, das sind Christen, die einen besonderen Wert auf die Frömmigkeit legen. Jetzt könnten manche von uns vielleicht voraussetzen, das ist doch bei allen Christen so. Nein, nicht unbedingt. In der Zeit nach der Reformation, da gab es beispielsweise eine Phase, die nannte sich dann Orthodoxie. Und zwar ist hier nicht die orthodoxe Kirche des Ostens mit gemeint, sondern eine Lehrverfestigung innerhalb der lutherischen und innerhalb der reformierten Kirche. Man spricht da manchmal auch von der lutherischen Orthodoxie oder von der reformierten Orthodoxie. Und orthodox meint zu Deutsch Gott richtig loben oder rechtgläubig sein, könnte man es auch übersetzen. Und hier haben die Erben der Reformation versucht, die Lehren Luthers in ein System hineinzubringen, wo man ganz genau sagen konnte, wenn man diese Überzeugung vertritt, dann ist man rechtgläubig, und wenn man sie nicht vertritt, dann eben nicht. Allerdings die persönliche Frömmigkeit spielte dafür keine Rolle. Das war untergeordnet. Das heißt, man konnte das Leben, also die Frömmigkeit leben, musste aber nicht. Es gab dann einen der Schüler Luthers, oder Enkel müsste man besser sagen, der sprach dann sogar davon, gute Werke seien schädlich für den Christen. Was Luther selbst natürlich nie gesagt hätte. Aber wodurch kam das? Weil man die Lehre Luthers, der Mensch ist gerechtfertigt oder gerettet, allein aus Gnade überbetont hat. Und dann sagt man, wenn der Mensch jetzt noch irgendwelche guten Werke tut, dann könnte der sich vielleicht noch später was drauf einbilden. Also am besten gar keine guten Werke, dann wird die Gnade umso größer. Und hier müsste man sagen, das hat weder Luther so gesagt, noch Paulus, auf den Luther sich ja stützt. Denn Paulus gerade im Römerbrief und auch im Galaterbrief sagt ja, heißt das nun, dass das Gesetz schlecht sei? Oder dass wir jetzt einfach sündigen durften? Dann sagt er, nein, das sei ferne. Ganz deutlich drückte das aus. Kommt gar nicht in Frage. Aber in dieser lutherischen Orthodoxie wurden solche Aussagen gemacht. Es kam dann nur noch darauf an, die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche zu kennen und die zu bejahen. Allerdings, das, was dann immer mehr aufgefallen ist, ist so ein Abweichen von Leben und Lehre, Überzeugung. Es kam also nur darauf an, innere Überzeugung zu haben. Ich habe auch ein Bild eines Gemäldes aus der damaligen Zeit, was den orthodoxen Gottesdienst vor Augen führen soll, also wie das da so ausgesehen hat. Da können Sie mir gerne einmal so sagen, was fällt Ihnen an diesem Bild auf? Also hier eine Kirche in der Zeit der lutherischen Orthodoxie. Beschreiben Sie doch mal, was fällt da so an dem Bild auf? Aha, also die meisten schlafen. Wir sehen das hier mit offenem Mund oder hier der Kopf zurückgesunken. Da oben ist auch einer auf seinen Armen und der schläft. Es sieht so aus, als ob ein Großteil der Zuhörer in der Kirche schlafen. Und das lag auch daran, dass damals die Predigten mehr so eine Art Kanzelvorträge gewesen waren. Das heißt, man hat seine Gelehrsamkeit ausgebreitet. Wenn wir oben den Prediger anschauen, hier, das da oben ist ja der Prediger, was fällt denn an dem auf? Der liest ab und der braucht sogar so eine Art Vergrößerungsglas noch. Er scheint ganz vertieft zu sein in seine Notizen. Das Publikum scheint ihm gar nicht so sehr zu interessieren. Nebenher hat der Maler auch hier noch eine Uhr hingemalt. Und wenn Sie genau drauf schauen, soll eine Sanduhr sein und die ist schon fast durchgelaufen. Also hier ist ein großer Haufen, oben ist fast gar nichts mehr drin. Da soll zum Ausdruck gebracht werden. Wir sehen auch hier, der sieht in seinen Unterlagen hinein und er liest daraus vor, ist in seinen theologischen Gedanken und was in der Gemeinde stattfindet, das spielt mehr oder weniger keine Rolle. Nebenher hat der Maler auch noch so ein bisschen ironische Kritik angebracht, was den zweiten Geistlichen, hier mehr den Diakon angeht. Der sitzt hier unten, achtet auf das Wohl der Gemeinde. Was fällt Ihnen denn an dem auf? Der scheint zu schlafen, aber nur halb. Wenn Sie nämlich genau hinschauen. Genau. Wenn wir sogar noch genauer schauen, dann sehen wir hier, das geht direkt in den Ausschnitt dieser Dame, die da sitzt und halb schläft. Und damit soll auch ausgedrückt werden, bei diesen orthodoxen, lutherischen Orthodoxen, da war die Lehre ganz wichtig, aber das Leben blieb häufig dahinter zurück. Das heißt, die lebten nicht so, wie sie lehrten. Und das fiel der Gemeinde auf, zumindest den Frommen in der Gemeinde. Und insofern gab es dann eben in der Mitte des 17. Jahrhunderts, das heißt 1650 in etwa, beginnt das, so eine Aufbruchbewegung, die dann selbst erstmal den Spottnamen bekommt, Pietisten, den haben sie sich nicht ausgesucht, wo dann eben gesagt wird, die wollen ganz besonders fromm sein. Das war ein Vorwurf der Bevölkerung, weil die eben so starken Wert darauf legten. Und später, als man vergessen hat, dass es ein Spottname war, dann hat man den auch als reguläre Bezeichnung eingeführt oder übernommen. Aber erstmal war es ein Spottname, man hat sich gegen diese Leute gewandt. Die meinten, sie bräuchten noch mehr als den normalen Gottesdienst und sie bräuchten noch mehr als die lutherische Lehre intellektuell zu bejahen. Also das Leben, dass das eine größere Rolle spielt. Und mit dieser Bewegung wollen wir uns etwas auseinandersetzen. Wir können sagen, es ist eine Erneuerungsbewegung in der evangelischen Kirche in Deutschland, insbesondere in Deutschland, die zu einer Veränderung, aber auch Erneuerung der evangelischen Kirche beiträgt und sie damals ganz stark geprägt hat. Diese Bewegung des Pietismus ist dann allerdings um 1750, 60 herum stagniert, ist zurückgegangen. Und dann hat es auch zu einem Schrumpfen dieser pietistischen Gemeinschaften beigetragen. Und dann erst in der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts ist aus diesen Wurzeln des Pietismus und dann wieder neue Gemeinschaften entstanden, hat das geblüht. Und das hat ja in zahlreichen Regionen Deutschlands zu Aufbrüchen geführt, deren Spuren wir bis heute noch erkennen können. Und das sind unter anderem so welche wie bei dem Gebetsverein, aber das ist auch hier in der Nähe, zum Beispiel die Bethischen Anstalten sind in dieser Zeit entstanden. Oder eben in Lemgo die Einrichtung Eben Ezer ist da entstanden. Oder wenn wir die Geschichte Lemgos noch etwas näher anschauen, dann gab es da im 19. Jahrhundert die sogenannte Bretterkirche, gebaut von Bauern, die von dieser Erweckungsbewegung berührt worden sind und dann ihre eigene Kirche aufbauten und einen frommen Pfarrer aus dem Ausland, wobei damals hieß Ausland eben Wuppertal, aus Wuppertal holten, der hierher gekommen ist. Und sie hatten das dann selbst finanziert und gebaut. Das war so eine Aufbruchbewegung, von der zum Teil unsere Umgebung hier noch profitiert. Also auch in Lemgo gibt es ja eine fromme evangelische Kirche. Hier in der Nähe gibt es auch einige fromme, pietistisch gesinnte evangelische Pfarrer. Und das ist sozusagen das Erbe, das Überbleibsel dieser Erweckungsbewegung. Und die Erweckungsbewegung wiederum fußt auf der Erneuerungsbewegung des Pietismus, die wir jetzt näher betrachten wollen. Also das nur, um den geschichtlichen Zusammenhang deutlich zu machen. Das war nicht alles irgendwo aus dem luftleeren Raum gekommen, wo wir uns auch denken, diese Werke entstehen plötzlich, sondern da waren Spuren, die vorher vorhanden gewesen sind und die dann wieder aufgebrochen sind. Und auch in Deutschland, fast alle der großen Freikirchen in Deutschland haben eigentlich ihre Wurzeln im Pietismus. Das merkt man auch deutlich, wenn man die deutschen Freikirchen einmal vergleicht mit den amerikanischen. Die amerikanischen sind ganz anders geprägt, weil die von vornherein viel freier, selbstständiger entstanden sind. Die meisten der Freikirchen in Deutschland sind ja erst 150 Jahre alt und sind entstanden durch Fromme in der Kirche, die dann vor 150 Jahren gesagt haben, in der Erweckungsbewegung, jetzt gehen wir aus der Kirche raus und gründen eigene Gemeinschaften. Und da sind damals in Deutschland die Methodisten entstanden vor 150 Jahren, da sind die Baptisten entstanden, da sind die Freien Evangelischen entstanden, da ist ja die Heilsarmee entstanden, da sind auch die Brüdergemeinden entstanden. Also das heißt, die sind alle etwa so vor 150 Jahren entstanden als große Freikirchen und alle aus dem Wurzelgrund dieser pietistischen Bewegung am Rande der evangelischen Kirche. Denn das Besondere, was wir dann noch kennenlernen werden bei diesen Pietisten ist, dass sie eine Erneuerung suchten, aber eine Erneuerung in der bestehenden Kirche, nicht außerhalb. Das war das ganz Besondere, im Gegensatz zu den späteren Freikirchen, die sich dann davon verabschiedeten, eigene Organisationen aufmachten. Und das ist bis heute ja noch ein Charakteristikum der landeskirchlichen Gemeinschaften, wie sie ja zumeist genannt werden, so als Sammelbegriff, als Überbegriff, dass sie eine nahe Bindung in der Kirche haben, aber sich nicht durch die Kirche bestimmen und dominieren lassen wollen. Ganz häufig ist das bis heute auch noch so, in der Vergangenheit viel stärker, dass man deshalb die Gottesdienste auch am Nachmittag oder Abend, also am Sonntagnachmittag oder Abend stattfinden ließ, um eben keine Konkurrenz zum Sonntagmorgen-Gottesdienst in der Kirche zu haben. Dass man auch die Sakramentshandlungen dem Pfarrer überließ, aber die eigene Bibellese, die Frömmigkeit, dass die sich gegenseitig unterstützen, die Gemeinschaft losgelöst davon pflegte, am Anfang die Versammlungen in der Kirche stattfinden ließ, als viele Kirchen sich aber distanzierten, besonders in der Phase der Aufklärung, Pfarrer rationalistisch wurden und sich davon distanzierten, dann eigene Gemeindehäuser bauten, Versammlungshäuser bauten und dann dort diese Versammlungen stattfinden ließen. Also das ist jetzt nur mal so der weite Bogen von Reformation, Erstarren dieser lutherischen Lehre, Aufbruch und Erneuerung im Pietismus, dann in der Aufklärung starke Kritik auch an den Frommen, sodass diese Gemeinschaften zurückgehen und dann wieder erblühen in der Erweckungsbewegung eben vor 150 Jahren und da zu einer Erneuerung in Deutschland beigetragen haben, deren Auswirkungen wir bis heute noch spüren. vielleicht nicht ganz so intensiv, wie wir uns das gerne wünschen würden, aber die dort starke Auswirkungen haben. Und das sage ich jetzt speziell auch zu bei euch, auch ja Auswirkungen gehabt hat nach Russland hinein. Und denn viele der Gemeinden, die in Russland entstanden sind, waren ja eigentlich mennonitischer Herkunft. Also das heißt, die sind als Mennoniten in Deutschland der Zeit der Reformation entstanden, sind dann geflohen, weil sie verfolgt worden sind, sowohl von Katholiken als auch von Protestanten. Viele haben sich in Russland niedergelassen, andere sind in die Niederlande gegangen, später in die USA, auch nach Südamerika gegangen. Aber viele dieser mennonitischen Gemeinden in Russland sind mit der Zeit traditionalisiert und auch lehrmäßig erstarrt. Das heißt, da gab es jetzt einen kirchlichen Mennoniten, nannte man die dann auch. Das heißt, die hatten eigentlich ganz ähnliche Traditionen wie in der Kirche, nur die Inhalte waren ein bisschen anders, aber es war auch sehr traditionell geworden. Und auch diese Mennoniten hatten dann eben eine Erneuerungsbewegung erfahren, einerseits parallel zum Pietismus. Ich werde das später noch erwähnen. Zum Beispiel August Hermann Frank hatte intensive Verbindungen nach Russland zu Mennoniten, hatte die besucht, Schriften hingeschickt. Und genau das Gleiche gab es auch in der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, dass zum Beispiel Johann Gerhard Onken und andere Pietisten, Bedecker, ein wichtiger Baptistenprediger zur damaligen Zeit, ist durch Russland gereist und hat in diesen Mennonitengemeinden zur Erweckung beigetragen. Und da sind ja dann zum Beispiel auch vor 150 Jahren eben in Russland die Mennonitenbrüdergemeinden entstanden. Und die Mennonitenbrüdergemeinden waren damals ja eine Erneuerungsbewegung innerhalb der Mennoniten, die auch sehr skeptisch betrachtet worden waren, weil die eben sehr enthusiastisch ihr Glaubensleben gefeiert haben, sehr viel Wert neu wieder auf Bekehrung gelegt haben. Und das führte dann auch zu einer Erneuerung der bestehenden Mennonitengemeinden. Denn so muss man sagen, die meisten Mennonitengemeinden oder die meisten Gemeinden aus Russland, selbst diejenigen, die sich dann Baptisten nennen, heute sind eigentlich mennonitischer Herkunft, sind aber durch den Baptismus dann erneuert worden und zur Erweckung gebracht worden. Also insofern ist auch da eine enge Verbindung. Heute sieht man das vielleicht nicht mehr so ganz stark, aber diese Erweckungsbewegung griff übernational ineinander. Das, was ich jetzt auch einmal weggelassen habe, ist, dass der Pietismus von Deutschland ausgehend zu einer Erweckung in England und Amerika beitrug, was manchmal eben so ausgeblendet wird, denn der John Wesley als wichtigster Vertreter der Erweckungsbewegung in England in dieser Zeit ist zum Glauben gekommen durch Berührung mit den Herrenhuter Brüdergemeinen, also dem Grafen von Zinzendorf, der ja zum Pietismus gehört. Und Wesley, nachdem er dadurch zum Glauben gekommen ist, wollte dann zuerst in England Herrenhuter Brüdergemeinden gründen. Später gab es dann zum Streit, wie das halt manchmal so ist, auch Christen können sich zerstreiten, nicht immer einig sein, sodass er dann losgelöst davon arbeitete im Rahmen der anglikanischen Kirche und später eine eigene gründete, nämlich den Methodismus. Also insofern sind wichtige Impulse vom Pietismus auch nach England und Amerika gegangen und haben dort zur Erweckung beigetragen, also zur Zündung dieser Erweckungsbewegung. Und in der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts kamen dann wieder einige Impulse aus dem anglikanischen Bereich wieder nach Deutschland. Insofern gab es dann so eine zeitversetzte Wirkung der Erweckung. In Deutschland Anfang, dann in England und Amerika, dadurch ausgelöst. Und von England und Amerika blühte sie in einer Zeit, in der es in Deutschland eher geistlich schlecht stand. Und dann kamen da wieder Impulse der Erweckung im 19. Jahrhundert zurück. Also das jetzt mal so um die letzten 500 Jahre so in groben Strichen zu zeichnen und dann auch zu sehen, wie die Erweckung, wie der Pietismus kirchengeschichtlich einzuordnen ist. Ja, wichtige Personen, die wir uns anschauen werden, das sind insbesondere drei. Und die stehen dir auch auf dem Programm. Das ist nämlich zum ersten Mal der Spener und dann ist es Franke und dann ist es Zinzendorf. Die habe ich nicht rein zufällig ausgesucht, sondern ich habe sie ausgesucht, weil sie ganz wichtige und wesentliche Vertreter des Pietismus sind, wo man auch merkt, dass der Pietismus sich verändert hat im Laufe der Zeit. Zum Beispiel werden wir bemerken, dass am Anfang Spener noch sehr stark darauf bedacht war, in und bei der Kirche zu sein. Die anderen blieben es auch, aber sie hatten schon etwas mehr Freiraum. Sie sind mit etwas mehr Selbstbewusstsein aufgetreten. Und wir merken auch zur Zeit von Frank und von Zinzendorf, da war der Pietismus in vielen Kreisen schon akzeptiert. Aber in den ersten Jahrzehnten war es eben nicht. Da wurden sie stark bekämpft. Also deshalb diese drei Personen. Es ließen sich durchaus auch noch andere nennen. Gerade wenn man aus Württemberg kommt, dann würde man da Johann Albrecht Bengel oder Friedrich Christoph Oettinger noch mit nennen. Manche erinnern sich auch an Gerd Terstegen, der im Weiteren auch dazu zugezählt, zu der zum Pietismus. Es gäbe jetzt also einige mehr. Also Pietismus ist mehr als nur diese drei Personen, die wir anschauen. Ich habe hier auch mal eine Karte mitgebracht, die zugegebenermaßen nicht ganz so schön geworden ist. Aber trotzdem ist, glaube ich, hier erkennbar, da sind dann einzelne Regionen gezeigt, in denen Personen besonders tätig gewesen waren. Hier Philipp Jakob Spener, 1635 bis 1705, erste Generation. Hier steht Collegia Pietatis, das ist etwas Typisches für den Pietismus. Das heißt, wir würden heute sagen, so Hauskreise oder Bibellesekreise hat er da gegründet. Und hier steht, eben der hat seine Hauptwirkungszeit in Frankfurt gehabt. Den werde ich ja nachher nochmal genauer vorstellen. Und dann haben wir hier Johann Albrecht Benge, eben in Württemberg, in der von Stuttgart war der tätig gewesen. Dann haben wir hier oben Zentrum von August Hermann Francke, eben in Halle, bei Leipzig liegt das. Hier haben wir Johann Arndt, der als Schriftsteller mehr so ein Vorläufer des Pietismus gewesen war. Die Ideen wurden dann aufgenommen. Hier der Graf von Zinzendorf, der in Herrenhut, das liegt ja so ganz an der Grenze nach Tschechien heute tätig gewesen war. Es gibt dann auch noch einige andere hier, wie die Schwarzenauer Täufer, da in Schwarzenau, Jean de Labadie, von dem werde ich gleich noch ein paar Dinge sagen. Aber das zeigt ja, es gibt verschiedene Regionen Deutschlands, wo der Pietismus verbreitet gewesen war. Das war nicht nur in einer Region und es sind sehr viele unterschiedliche Personen daran beteiligt gewesen. Also es waren nicht nur diese drei, die ich vorstellen werde. Jetzt möchte ich zuerst einmal ein paar Momente stehen bleiben bei den sogenannten Wegbereitern des Pietismus. Das heißt, bei den Personen, die sich selbst nicht als Pietisten verstanden haben, sie wurden auch nicht als solche eingeordnet, aber die das Ganze mit vorbereitet haben. Da nenne ich nur ein paar stellvertretend. Da gab es zum Beispiel Philipp Nicolai, lebte von 1556 bis 1608. Bekannt geworden ist er insbesondere durch ein Buch, was er veröffentlicht hat. Und das hieß Freudenspiegel des ewigen Lebens. Freudenspiegel des ewigen Lebens. Manchmal sind auch schon allein die Titel dieser Bücher ganz interessant, weil sie etwas verraten über den Inhalt, über das, was den Leuten wichtig gewesen ist. Und hier merken wir auch diesen starken einmal Bezug zum Jenseits, also zum ewigen Leben, aber eben auch dieses Emotionale spielt dabei eine Rolle. Er hatte sehr stark eine Mystik betont, das heißt, der Christ erlebt Jesus in seinem Inneren. Die Geburt sei auch so eine Art Prozess, also das sei jetzt nicht an Sakramenten oder so etwas festzumachen. Übrigens, dieser Philipp Nicolai war dann auch als Liederdichter in Erscheinung getreten und bis heute sind im Kirchengesangbuch Lieder »Wie schön leuchtet der Morgenstern« oder »Wacht auf, ruft uns die Stimme«. Das sind so zwei Lieder, die bis heute da und dort noch gesungen werden, die aus dieser Zeit von dieser Person her stammen. Es gibt dann auch noch einen Stefan Pretorius, etwa um dieselbe Zeit, 1536 bis 1603 lebte er, hat die geistliche Schatzkammer geschrieben und darin ein Freudenchristentum, wie er das genannt hat, entwickelt in den Gedanken. Der Christ solle über die Gabe der Erlösung und der Herrlichkeit Gottes so in Freude ausbrechen, dass sein Alltagsleben ganz stark mitbestimmen würde. Diese Wiedergeburt sei, so sagt der Prätorius, dem Christen in der Kindertaufe gegeben. Also der Mensch sei in der Kirche getauft und dadurch sei ihm eben diese Freude der Erlösung gegeben, die Gaben des Heiligen Geistes und über den solle er sich freuen. Damit habe er Anteil an der göttlichen Natur, schreibt er. Und Prätorius meint dann auch, jeder Christ könne schließlich sagen, ich bin Christus. Also hier merken wir, manche Sachen sind vielleicht auch ein bisschen... Da denken wir, das klingt ja komisch, aber das wird sich ja mit der Zeit, einige Einflüsse ziehen sich durch und andere Einflüsse, die fallen mit der Zeit weg. Auf jeden Fall, das vertritt er dann so. Es wird auch, später wird er von einigen seiner Gegner, bildet so eine Gruppe um sich herum und einige seiner Gegner sprechen hinterher auch vor allem Juche-Christentum. Einfach, weil da wird dann so gelobt und gefeiert und man freut sich so, dass man wie Christus ist, dass da vielleicht etwas die Bodenhaftung bei verloren geht. Einige dieser Gruppen, insbesondere in Württemberg, existieren dann noch bis ins 18. Jahrhundert hinein. Wahrscheinlich der bekannteste dieser Person im Vorpietismus ist dann Johann Arndt. Und von dem habe ich, meine ich, hier auch ein Bild. Ja, genau. Das hier ist Johann Arndt. Und zwar auf dem Titelblatt seines Buches, Die vier Bücher vom wahren Christentum. Das ist sein Hauptwerk, 1605 herausgekommen. Und darin beschreibt er so eine pietistisch, das heißt ganz auf die Person und das Gefühlsleben bezogene Frömmigkeit. Später gibt es auch noch andere Schriften von ihm, so wie das Paradiesgärtlein. Da merken wir auch, das sind alles keine schwerwiegenden theologischen Schriften, sondern welche, die das praktische Christenleben fördern sollen. Er wendet sich in seinen Schriften insbesondere gegen den Verfall der lutherischen Kirche in Deutschland und will an die Quellen der Mystik des Mittelalters anknüpfen. Mystik im Mittelalter, da kommt es ihm jetzt nicht sehr darauf an, ob das katholisch ist oder nicht, weil für die Pietisten ja auch viel mehr so das eigene Gefühl, die eigene Frömmigkeit, das eigene Erleben der Nähe Gottes eine Rolle spielt. Und das ist bei ihm auch. So zitiert er aus den Werken von Johannes Tauler oder Thomas von Kempen, die in der Zeit vor der Reformation auch diese persönliche Frömmigkeit gepflegt haben. Es geht so nach ihm bei im Christenleben um die Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes in der menschlichen Seele. Also der Mensch, der sei ja nicht so gut, also bei ihm ist es nicht so, der sei total schlecht, sondern wenn ich jetzt mich auf Gott ausrichte, wenn ich im Gebet, im Gottesdienst, in Sakramenten Gott suche, dann wohnt Gott in mir. Und so könnte eben diese Seele gereinigt werden, erleuchtet werden. Das letzte Ziel sei die Vereinigung der Seele mit Gott. Das nannten die Mystiker Unio Mystica. Also man muss sich das vorstellen, jetzt bete ich intensiv, und zwar nicht nur ein paar Minuten, sondern 1, 2, 3 Stunden. Ich meditiere über Bibelverse und plötzlich erlebe ich in mir ein tiefes Gefühl, was ausdrückt, da ist die Gegenwart Gottes. Und das kann so weit gesteigert werden, dass ich gar nicht mehr bewusst bin, dass ich hier auf der Erde bin, sondern diese emotionale Einigkeit mit Gott erlebe. So ging es auch Arndt nicht so sehr um die Erlösung an sich, sondern vielmehr um das Leben mit Gott. Wir könnten heute sagen, die Heiligung, die Erfahrung Gottes. Und diese Heiligung ist für ihn nicht nur eine Sache, jetzt darfst du das tun, nicht tun und das sollst du tun, sondern eben viel diese Gemeinschaft mit Gott pflegen. Diese wahre Gottseligkeit erleben, wie er das sagt. Heute würde man manche Kritik üben. Zum einen würde man sagen, das ist ja so ein Synergismus. Synergismus heißt, da wirkt ja Gott und der Mensch zusammen. Ist ja gar nicht mehr das Wirken Gottes allein. Und da merken wir, diese Vorläufer des Pietismus waren nicht die großen Theologen, sondern die haben mehr das gelebt und manchmal nicht so sehr darüber nachgedacht, ob das nun auch theologisch richtig ist. Man könnte ihm sicherlich auch vorhalten, dass diese Art der Frömmigkeit zu einer Selbstbespiegelung führen kann. Man schaut nur noch auf sich selbst und auf seine eigenen Empfindungen und setzt sich mit denen intensiv auseinander und kann denselben Fehler machen wie manche mystischen Gruppen heute, dass sie nicht mehr unterscheiden können, was ihr eigenes Gefühl ist und was das Reden Gottes ist. Es gab dann auch Aufbrüche in der reformierten Kirche. Da gehört beispielsweise der Theodor Anderdijk mit dazu. Und ich glaube, von dem habe ich hier auch ein Bild. Der war in Duisburg Pfarrer gewesen. Das ist der hier. Er war in Duisburg Pfarrer gewesen und hatte studiert bei Gijsbert Voetius in den Niederlanden. Da war ja das Zentrum der reformierten Kirche. Und er entwickelte einen Präzisismus, so heißt das dann. Und Präzisismus, da ist eine andere Strömung, die im Pietismus eine Rolle spielt, kommt bei ihm an. Nämlich das bedeutet, das Leben soll man präzise führen, also ethisch anspruchsvoll führen, sich nach den Ordnungen Gottes ausrichten. Und da beziehen sich dann manche der Pietisten später auch darauf. Er ist dann später Pfarrer in Mülheim. Er predigt gegen das Gewohnheitschristentum, also nur einfach aus Gewohnheit in die Kirche hineinzugehen. Er setzt sich ein für eine strenge Gemeindezucht, auch denjenigen, der unmoralisch lebt, zu ermahnen oder dann zur Umkehr zu führen. Noch vor Spener führt er dann kleine Privatversammlungen ein. Also dass die Christen sich privat treffen, austauschen, erbauliche Bücher lesen, das setzt er ein. Er predigt auch gegen Luxus, Spiel und Tanz. Das sind auch solche Sachen, die für den Pietismus typisch werden, wobei wir immer vor Augen haben müssen, in der damaligen Zeit war das ein großes Problem. Vielleicht muss ich auch noch mal darauf zurückgehen, einerseits die lutherische Kirche hat relativ wenig auf die Moral Wert gelegt zum damaligen Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hat die Gesellschaft das auch nicht getan. Wir sind ja jetzt in der Zeit am Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Der Dreißigjährige Krieg war von 1618 bis 1648. Und der Dreißigjährige Krieg hat ja ganz Europa verwüstet. Und am Anfang, da waren noch viele Leute echt an religiösen Dingen interessiert. Der Dreißigjährige Krieg war ja aber ein Religionskrieg. Das heißt, es wurden ja, haben ja die Lutheraner bzw. die Evangelischen gegen die Katholiken gekämpft. Allerdings in dem Dreißigjährigen Krieg haben sich die Fronten immer wieder verschoben. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges ist es so, dass die Evangelischen fast verloren haben und dann der französische König auf Seiten der Evangelischen kämpft gegen den österreichischen Kaiser, deutsch-österreichischen Kaiser, wo man sagt, welche verrückte Geschichte. Da kämpft ein katholisches Land gegen ein anderes katholisches Land und am Ende profitieren die Protestanten davon. Jetzt können wir natürlich sagen, naja, vielleicht Gottes Wille, wenn das nun so ist. Aber vorher waren die Evangelischen eben tatsächlich besiegt. Und da merken wir, dass die Fronten so gewechselt werden. Die einen mal für die anderen kämpfen, man nicht so klar sieht, wer überhaupt zu wem gehört. Das führt am Ende des Dreißigjährigen Krieges dazu, dass die Leute frustriert sind. Sie haben die Nase voll von religiösen Auseinandersetzungen. Sie wollen davon nichts mehr wissen. Und auch das führt bei vielen zu Unmoral. Darüber hinaus in vielen Städten, ich habe jetzt im letzten Sommer Nördlingen besucht in Bayern und in dieser Stadt bin ich ein bisschen umgeschaut, ein paar Sachen gelesen, wie das da so war. In Nördlingen in dieser Zeit der Dreißigjährigen Krieges war fast die Hälfte der Bevölkerung umgekommen. Also das heißt, es war für Deutschland ein radikaler Einschnitt, weil ja so plündernde, das war ja nicht nur irgendwelche Heere, die hingezogen sind, gekämpft haben, sondern das war so, dass Städte geplündert worden sind, Häuser, Dörfer abgebrannt worden sind, dass plündernde Truppen umhergezogen sind. Das heißt, in diesen 30 Jahren, was uns ja kaum vorstellbar ist, 30 Jahre lang Krieg, wenn ich uns umschaue hier, erinnert euch 30 Jahre lang zurück, was ihr da gemacht habt, und jetzt die ganzen letzten 30 Jahre wäre Krieg, das ist kaum vorstellbar. Und das hat Deutschland verwüstet und auch das führte zu einer Verrohung der Moral. Das werden wir an einzelnen Stellen auch noch so sehen, wo die Pietisten damit zu tun haben. Und deshalb wird das hier sehr stark betont. Und das eben auch gerade von dem Anderdijk. Eine andere wichtige Person, das war Friedrich Adolf Lampe. Friedrich Adolf Lampe kam aus Detmold, also hier ganz aus der Nähe, und war dann als Prediger nach Bremen gezogen. Er hatte dann auch er hatte besonders die Endzeiterwartung betont, auch das war für den Pietismus typisch, hat dann einige Bücher geschrieben. Sein Hauptwerk hieß Geheimnis des Gnadenbundes, dem großen Bundesgott zu ehren und allen heilsbegierigen Seelen zur Erbauung geöffnet. Also Buchtitel waren damals etwas länger als drei Worte. Da war dann das ganze Programm schon mit enthalten. Und hier merken wir ganz klar, es geht um Gnadenbund, es geht um Endzeiterwartung und das war da relativ stark mit enthalten. Es gab dann auch einen Aufbruch, der von der Schweiz ausging. Wir sind noch bei den Vorläufern des Pietismus und die hängt zusammen mit Jean de Labadie. Das war eine sehr originelle Person der damaligen Zeit. Wir würden ihn nicht ganz nur als typisch pietistisch ansehen, aber er hat einige Ideen mitentwickelt, die dazu gehören. Jean de Labadie lebte von 1610 bis 1674, also gerade vor der Zeit, in der der Pietismus richtig Raum ergriffen hat. Jean de Labadie war zuerst Jesuit gewesen und kämpfte gegen die evangelische Lehre. Dann bekehrte er sich und wurde calvinistischer Prediger in Genf, also Mitglied der reformierten Kirche. Das gefiel ihm aber auch nicht, weshalb er in Genf eine eigene Gemeinde gründete und dann sagte, das sei jetzt das Modell der Jerusalemer Urgemeinde. Und hier sollten dann nur Laien sein, also es sollte keine offizielle Kirche mehr sein. Er meinte auch, das Problem der Kirche sei der Pfarrerstand. Also die Pfarrer seien zu wenig fromm, auch zu wenig vorbildlich und deshalb sollte man auf diese Pfarrer verzichten. Er forderte dann eine klosterähnliche Ausbildung der Theologen. Also die sollten jetzt nicht akademisch in erster Linie ausgebildet sein, sondern in einem Kloster persönliche Frömmigkeit formen. Das sind übrigens Ideen, wie wir sie später auch bei Spener wiederfinden werden. Das ist also jetzt durchaus, sind da Ideen übernommen worden. Es sollten Privatversammlungen sein. Man sollte sich täglich zweimal treffen und am Sonntag sogar dreimal, um für das Wort Gottes. Übrigens, hier sind auch Ideen, die zum Teil zumindest hinterher in pietistischen Gemeinschaften aufgenommen worden sind. Also wenn wir mal 100 Jahre zurückgehen, in fast allen pietistischen Gemeinschaften gab es dann erstmal den Gottesdienst in der Kirche, dann die Stunde in der Gemeinschaft und häufig noch am Abend, entweder kam die Jugend zusammen oder nochmal die ganze Gemeinde, also dass man nicht nur einen Gottesdienst, sondern mehrere hatte, um sich intensiv davon prägen zu lassen. Und das ist hier das erste Mal so bei Jean de Labadie aufgenommen worden. Die Kirche sollte die Gemeinschaft der Erwählten sein. Also alle sollten dazugehören, die von Gott erwählt sind. Und woran sieht man das? Indem sie eben auch fromm leben. Das nimmt er damit. Und da merkt man so ein bisschen dieses reformierte Erbe. Er wird dann 1670 des Landes verwiesen, weil das will die reformierte Kirche so nicht stehen lassen. Zwischenzeitlich hat er dann auch in seiner Gemeinde noch einige andere sonderliche Punkte eingeführt, so wie die Gütergemeinschaft. Das haben ja manche andere Gruppen auch schon mal gemacht. Es gab auch einige Gruppe der Hutterer, zum Beispiel bei den Mennoniten, die hatten ja auch ähnliche Ideen gehabt. Und das wurde hier wieder aufgenommen. Und das hieß, jeder gibt sein Eigentum ab, allen gehört alles zusammen. Und auch das war der Kirche eher etwas ominös, weshalb man ihm den Lass des Landes verwies. Er zog dann um und floh nach Herford, also hier in die Gegend, und baute dort seine Gruppe auf. Es hatte sich dann noch etwas zugespitzt, so hatte er eine besondere Art der Geistestaufe eingeführt und die sollte so einen höheren Grad der Geistlichkeit, der Christlichkeit zum Ausdruck bringen. Und wer diese Geistestaufe erfuhr, der hatte dann besondere Verzückungen, also geriet außer sich, fing dann zu jubeln und wir müssten sagen, ähnliche Formen, wie wir sie da und dort heute vielleicht in der charismatischen Bewegung finden. Es wird dann berichtet von Zeitgenossen, das äußerte sich im Jauchzen, im Springen, im Tanzen, im Küssen, in heilige Ehen führen miteinander und Visionen haben und solche Geschichten mehr. Diese heiligen Ehen waren auch noch so eine Besonderheit von Jean de Labadie, denn er sagte, dass diejenigen, die jetzt diesen höheren Grad der Geistestaufe erreicht haben, wenn die heiraten und Kinder bekommen, dann sind das sündlose Kinder, die dort geboren werden. Das seien jetzt eben diese Kinder einer neuen heiligen Generation, die das zukünftige Reich Gottes auf Erden vorbereiten. Schließlich, uns wundert es nicht, er wurde auch aus Herford verwiesen, dann zog er um nach Hamburg. Auch in Hamburg waren sie nur kurzzeitig. Jean de Labadie starb kurze Zeit später und der Rest seiner Gemeinde zog sich nach Holland zurück, weil in den Niederlanden damals eine relativ große Toleranz und Religionsfreiheit war. Dann kümmerte man sich nicht so sehr darum. An der letzte, den ich jetzt nennen will, als der Person, den Pietismus vorbereitet haben, das ist dann der Terstegen. Terstegen hat ja auch einige Lieder gedichtet, die bis heute im Gesangbuch sind, uns bekannt sind. Und er war nicht so sehr der große Prediger, sondern wirkte mehr durch sein Leben. Terstegen lebte von 1697 bis 1769. Er betonte stark das innere Wachstum des Gläubigen. Er wollte sich von der Welt distanzieren, hatte deshalb auch schon bald Berufstätigkeit aufgegeben, sich zurückgezogen. Einige seiner Freunde kauften ihn ein Haus, in dem er als Einsiedler lebte, in absoluter Einsamkeit. Schließlich im Jahr 1724 verschrieb er dann sein Leben mit seinem eigenen Blut, seinem Herrn Jesus Christus. Also er war so ein bisschen auch für Dramatik durchaus dabei. Und dann hat er feste Lebensregeln sich eingeprägt. Stille Arbeit, Gebet, Fasten, Bibelbetrachtung, das war eigentlich sein ganzer Tagesablauf. Und mit der Zeit gab es einige, die sich ihm anschlossen, die auch bei ihm wohnten, so eine Art klostermäßig, könnte man sagen. Und dann verfasste er ein Büchlein, Geistliches Blumengärtlein inniger Seelen, 1729 herausgekommen. Und das war dann auch prägend für die späteren Pietisten. Also diese ganze Literatur von den Personen, die ich jetzt genannt habe, die wurden von diesen Pietisten gelesen. Also die nahmen dadurch bewusst Ideen auf. Kann man nicht nur sagen, sind Ähnlichkeiten, sondern diese Bücher standen bei denen auch im Regal und unter anderem auch dieses hier von Terstegen. In diesem Werk findet man unter anderem dann die Lieder Gott ist gegenwärtig. Das ist ja so ein Lied, was bis heute auch noch durchaus weit verbreitet ist. Gegen Ende seines Lebens verfasst er dann auch noch eine kleinere Schrift, die nennt sich Auserlesene Lebensbeschreibungen heiliger Seelen. Und das sind dann so Kurzbiografien von Mystikern aus dem Mittelalter, aber auch von Predigern seiner Zeit, die er seinen Lesern als Vorbild vor Augen führen will. Also sagen wir, so sollte man handeln, so sollte man leben. Das sind die Vorbilder. Ja, das ist soweit jetzt bei Theastigen. Und dann möchte ich zu dem Spener kommen, den etwas näher vorstellen. Bevor ich das mache, könnten wir jetzt eine kleine Pause machen oder noch auf Fragen eingehen, die sich vielleicht bisher gestellt haben. Nicht? Also wenn das nicht der Fall ist, dann vielleicht erlaube ich mir noch, bevor wir jetzt die Pause machen, dann könnt ihr nämlich gleich noch darüber nachdenken. Ich habe hier eine Kopie gemacht aus einem Kirchengeschichtsbuch. Ihr müsst das nicht alles lesen, ich werde das jetzt gleich einmal vorlesen. Das fand ich nämlich besonders gut als Beschreibung. Was ist denn jetzt typisch für den Pietismus? Das braucht jetzt noch etwas Konzentration, denn die, so wie manche, wie viele Akademiker, beschreibt er das nicht immer so mit einfachen Worten, sondern etwas komplex, aber gut. Und zwar, da sind jetzt so ein paar Punkte mal drin, die sind von allen Pietisten gemeinsam. Und da kann man auch sehen, wenn wir die mal durchlesen, dass manche dieser Überzeugungen bis heute unsere Gemeinschaften prägen. Also, was ist jetzt typisch für die Pietisten? Sie setzen sich ein für eine personale, durch den Heiligen Geist bewirkte Erfahrung des Heils und fromme Innerlichkeit, Biografien, Briefwechsel, gegen eine Heilswahrheit als objektive institutionelle Satzung. Klingt jetzt etwas kompliziert, aber vielleicht könnte mir jemand etwas vereinfacht sagen, was meint er denn da?
Mit Erklärungserfahrung, dass jemand wirklich zum Glauben kommt und das persönlich erfährt.
Genau, dass eben dieses Personale, den Heiligen Geist, eine starke Rolle spielt und diese Erfahrung des Heils. Also wenn dann gesagt wird, gegen Heilswahrheiten als institutionelle Satzung, dann meint er gerade die gefestigte lutherische Kirche zum damaligen Zeitpunkt. Die sagt einfach, du hast die Sakramente, jetzt bist du gerettet. Und da sagt er, nein, das kann so nicht sein. Sakramente sind gut, denn sie hat sich nie dagegen gewehrt, der Pietismus. Aber es braucht dazu noch diese willentliche Annahme, diese persönliche Erfahrung des Heils. Sonst bringen die Sakramente auch nichts. Das wird im Pietismus so entwickelt und das ist auch der Inhalt. Und hier deshalb, im Pietismus werden eigentlich Biografien, insbesondere Autobiografien und Briefwechsel außergewöhnlich betont. Also wenn wir in der deutschen Literatur mal nachschauen, dann merken wir, dass Autobiografien in großer Menge eigentlich erst in der Zeit des Pietismus aufkommen und sich bis heute durchziehen. Heute schreiben Autobiografien nicht nur fromme Pietisten, sondern alle möglichen Leute. Manchen geht es nur ums Geld verdienen oder ihre Position einer Lage darstellen. Aber ist ja klar, wenn mein Erlebnis mit Gott, meine Beziehung zu Gott das Zentrum ist, dann schreibt man nicht mehr so sehr dogmatische Werke, sondern man schreibt mehr Werke, so was habe ich erlebt und was habe ich erfahren mit Gott. Und das drückt sich in Autobiografien aus oder eben den Briefwechsel, wo man dann austauscht, das habe ich erlebt, was hast du erlebt und miteinander spricht. Und das ist dann typisch pietistisch. Und wenn ich das jetzt vorstelle, dann ist das noch gar keine Wertung. Denn bei manchen Punkten können wir sagen, oh, da ist aber ein Problem. Ja, da sind Probleme, da sind aber auch große Stärken in dieser Position. Zweiter Punkt. Sie setzen sich ein für gemeinschaftliche Unternehmungen der Wiedergeborenen als Früchte des Glaubens gegen rechtgläubige Schultheologie als Lehrsystem. Zitat von Martin Schmidt, bedeutender Kirchenhistoriker, die Echtheit des Glaubens wurde wichtiger als die Wahrheit des Glaubens. Etwas in allgemein verständliche Sprache übersetzt, heißt das, was war typisch für die Pietisten? Also für gemeinschaftliche Unternehmungen der Wiedergeborenen als Früchte des Glaubens gegen rechtgläubige Schultheologie als Lehrsystem. Und sonst kann ich es auch probieren, etwas vereinfacht zu sagen. Das ist, Glaube muss aktiv werden. Glaube muss sichtbar werden im Handeln der Gläubigen. Deshalb ist es ja auch so, der Pietismus zeichnet sich dadurch aus, da werden Sozialwerke gegründet. Bei Franke werden Schulen gegründet. Armenhäuser, Waisenhäuser werden gegründet. Das heißt, wenn man Christ ist, dann muss sich das im Verhalten des Christen zeigen. Und hier insbesondere in gemeinschaftlichen Unternehmungen der Wiedergeborenen. Und diese Unternehmungen macht man nicht, damit man dadurch gerettet wird. Also hier ist nicht der Werkgedanke des Mittelalters, dass man sagt, weil ich gute Werke tue, wird meine Fegefeuerzeit verkürzt. Sondern hier ist der Gedanke, es sind Früchte des Glaubens. Weil ich gerettet bin, tue ich das. Aber das muss zum Christsein dazugehören. Also Pietisten betonen ganz stark, nur einfach Erlösung und dann weiterleben bisher, das gibt es nicht, sondern wer erlöst ist, dann muss sich das auch im Leben des Christen widerspiegeln und in deutlicher Weise in diesen gemeinsamen Unternehmungen. Und dann richten sie sich gegen die Theologie in Rechtgläubigkeit als Lehrsystem. Also hier wieder gegen die orthodoxe Betonung, wenn du glaubst, Jesus gestorben, wenn du glaubst, Jesus auferstanden, dann ist okay. Nein, hier muss das Leben stärker mit einbezogen werden. Martin Schmidt deutet das durchaus richtig, allerdings merken wir, ist die Zwiespalt dieser Position deutlich gemacht. Wenn gesagt wird, dass die Echtheit des Glaubens wichtiger war als die Wahrheit des Glaubens. Das könnten wir uns ja heute überlegen. Ja, wie ist denn das? Was ist denn wichtiger? Echtheit oder Wahrheit? Genau. Wir müssten eigentlich sagen, beides. Und hier merken wir ganz typisch das, was in der Kirchengeschichte immer wieder passiert. Die Kirchengeschichte entwickelt sich wie in einem Pendel, können wir sagen. Und zwar wird meistens eine Wahrheit besonders betont. Eine nächste Generation erkennt die Einseitigkeit und steht aber in der Gefahr, genau das Gegenteil zu stark zu betonen. Und wurde vorher bei der lutherischen Orthodoxie sehr stark die Wahrheit betont. Also hast du genau die richtige Dogmatik. Und zweifellos die Dogmatik, das heißt die systematische Lehre der Bibel, ist ja wichtig. Wir wissen, zahlreiche Sekten entstehen dadurch, dass man die Glaubenswahrheit nicht ernst nimmt. Nehmen wir an die Zeugen Jehovas. Wir bezeichnen die Zeugen Jehovas ja nicht als Sekte, weil ihnen die Innerlichkeit fehlen würde oder die persönliche Frömmigkeit oder weil sie zu wenig in der Bibel lesen. Sie lesen ja viel mehr in der Bibel als manche andere Christen. Aber das, was wir zu Recht bemängeln, ist, dass sie eben in der Dogmatik, in der systematischen Theologie einige außergewöhnliche Fehler machen. Zum Beispiel die Person Jesu vollkommen falsch einordnen, die Erlösung falsch einordnen. Und da müssen wir sagen, die Wahrheit spielt schon eine Rolle. Und wir merken, weil dieses die Ausrichtung des Pietismus ist, gibt es auch im Pietismus einige sektierische Bewegungen. Die werden wir mit der Zeit noch besprechen. Ist ja nicht nur alles gut gelaufen, sind auch sektierische Bewegungen entstanden. Auf der anderen Seite merken wir aber, nur wenn einer bejaht, das ist wahr, das ist wahr, das ist wahr, intellektuell, dann würden die meisten von uns wahrscheinlich auch Probleme haben, den als wahren Christen einzuordnen. Und im Extremfall könnten wir sagen, Jakobus weist ja, glaube ich, darauf hin, wo dann steht, sogar die Teufel wissen oder die Dämonen wissen von der Stunde des Gerichts, wissen, dass Jesus der Herr ist, aber sie werden dadurch nicht gerettet. Also das heißt, allein das Wissen um die Wahrheit rettet noch nicht, sondern erst der persönliche Bezug zur Wahrheit rettet. Und das ist eben dieser Bezug Echtheit. Nächster Punkt, sie setzen sich ein, die Pietisten, für eine von Gott inspirierte Bibel als Quelle und Norm des gottseligen Lebens. Gegen einen juridischen Vorrang der reformatorischen Bekenntnisse. Das heißt, ja, klar, bibeltreu, könnten wir sagen. Wobei hier entscheidend ist auch es ist klar, die inspirierte Bibel, wo das haben die Orthodoxen auch so gesagt. Also in der Orthodoxie wurde die Inspirationslehre in besonders guter Weise formuliert, das war denen auch einig, aber hier wird betont, die inspirierte Bibel ist wofür da? Eben als Quelle und Norm des gottseligen Lebens. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Bibel zu studieren und immer wieder zu benennen, die ist wahr und die stimmt, sondern es soll Maßstab für das eigene Leben werden. Das war das Neue des Pietismus. Das andere haben sie positiv von der Orthodoxie übernommen. Also die Orthodoxie hat in hervorragender Weise die Inspirationslehre formuliert. Aber es war eben, hatte keine Auswirkungen auf das tägliche Leben. Und die Pietisten haben gesagt, wir müssen darin lesen, wir müssen uns davon prägen lassen, das muss aber auch unser Leben prägen. Und das war das Neue. Und das, was unten steht, ist eben dann eine Verwirrung gegen die damalige lutherische Lehre, die dann manches Mal die Bekenntnisschriften so aus pietistischer Sicht als wichtiger angesehen hat als die Bibel selbst. Das heißt, die Bibel manchmal durch die Brille der Bekenntnisschriften gelesen worden ist. Und dagegen verwehren sich die Pietisten. Hier in diesem Sinne sind die Pietisten, würden wir heute sagen, ökumenischer. Bei den Pietisten werden wir auch merken, da sind die Grenzen gar nicht so streng gesetzt nach Konfession, vorausgesetzt man hat eben diesen Bezug zur Bibel und die persönliche Frömmigkeit. Der nächste Punkt, sie setzen sich ein für eine durch den Heiligen Geist verbundene Liebesgemeinschaft der Wiedergeborenen in der ganzen Christenheit gegen eine konfessionell und territorial bestimmte Volkskirchlichkeit. Das ist gerade der Punkt, den ich erwähnt habe. Die Konfession spielt keine so wichtige Rolle. Zinzendorf kann später einmal nach Frankreich, nach Paris gehen und eine enge Freundschaft mit einem katholischen Kardinal schließen, lebenslang. keine großen Probleme. Da sagt er, der ist fromm und liebt Jesus und ich liebe Jesus auch und dann gibt es keine Schwierigkeiten. Deshalb konnte man auch mystische Schriften aus dem Mittelalter lesen, obwohl die ja eigentlich katholisch waren, hatte keine großen Probleme dabei, weil diese Echtheit des Glaubens spürte man dabei und nicht so sehr diese äußeren dogmatischen Formeln. Und das soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Also der Pietismus war eigentlich eine konfessionsübergreifende Bewegung. Genauso wie auch die Erweckungsbewegung. Da war es manchmal so, wenn dann ein katholischer Priester erweckt war, der predigt zwar nicht mehr wie ein normaler Katholik, aber war erweckt, dann gingen da auch Evangelische hin und hörten sich das an. Lieber als zu dem rationalistischen Pfarrer. Das heißt, hier war man konfessionsübergreifend im Pietismus. Dann, sie setzen sich ein für das allgemeine Priestertum der Wiedergeborenen gegen die Herrschaftsstrukturen der Amtskirche, Staats- und Amtskirche, also allgemeines Priestertum. Alle sollen in der Bibel lesen. Das war ganz neu. Heute nehmen wir das ja selbstverständlich. Wir treffen uns, wenn wir das in die Gemeinden wollen, in einem Hauskreis, in einem Bibelkreis. Das war ja zu dem Zeitpunkt vollkommen verpönt, sogar verboten. Wir werden das noch sehen. Die Pietisten müssen dafür kämpfen, dass sie sich privat treffen dürfen zum Bibellesen. Manche wurden ins Gefängnis geschmissen. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass da eine Freiheit entsteht. Zum Teil kam das einfach daher, weil man sagte, wenn die Laien in der Bibel lesen, dann besteht eben auch die Gefahr, dass sie falsche Interpretationen, dass sie sektiererische Lehren vertreten. Und das ist ja zum Teil gerechtfertigt. Wenn wir sehen, viele der Sekten, die wir heute haben, sind entstanden, indem die Menschen selbst in der Bibel gelesen haben, aber sie eben falsch verstanden haben. Die Zeugen Jehovas hießen am Anfang, als der Herr Russell sie gegründet hat, ernste Bibelforscher. Von Bibellesekreisen in den USA. Aber sie haben eben sich nicht mehr korrigieren lassen, sondern dann war nur noch die Auffassung von Charles T. Russell, die dann eben bestimmt worden ist und gelesen worden ist. Und genau ähnlich ist das mit der Neuapostolischen Kirche oder mit den Mormonen oder anderen Gruppen. Und hier eben die allgemeine Priesterin. Jeder soll in der Bibel lesen und Glauben ausüben. Dann haben wir noch drei Punkte. Sie setzen sich ein für die Ernstnahme der Differenzierung des menschlichen Lebens nach Geschlecht, Alter, Entdeckung des Kindes, in der Pädagogik und gesellschaftlicher Funktionen des Menschen gegen eine Evangeliumspredigt, mit welcher der Einzelne nur als theologisches Abstraktum Sünder gerechtfertigter zum Glauben ruft. Also die Entdeckung der Kindheit ist typisch für den Pietismus, weshalb auch Hermann Franke so eine wichtige Rolle spielt. Aber wir werden auch bei Zinzendorf sehen, der führt dann das erste Mal so eine Frauenstunde ein. Es gibt eben Frauen, die haben gemeinsame Interessen, gemeinsame Lebensfragen und die will man behandeln. Also dass der Mensch nicht nur Sünder und Gerechtfertigter ist, sondern dass er eben Mann, Frau, Alt, Jung, Kind, Erwachsener ist. Das wird im Pietismus entdeckt und berücksichtigt. Dann für eine Weltentsagung von der Mystik bis zur innerweltlichen Askese gegen Weltfreude und Weltfrömmigkeit. Also sie waren sehr skeptisch, Vergnügungen, Spiel, Tanz. Vielleicht kennen einige, das war im Pietismus im 19. Jahrhundert ganz weit verbreitet. Also jeder Pietist hatte im 19. Jahrhundert zu Hause ein Bild aufgehängt in der Wohnung. Jetzt frage ich mal nach, was könnte das für ein Bild sein? Ganz verbreitet. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Genau, ganz klar. Das war das typische Motiv, was da abgebildet worden war. Und falls ihr sowas mal vor Augen habt, dann ist ganz klar, es war einerseits ein breiter Weg dargestellt und das war gemalt, ja, nicht? Also ein breiter Weg, so ein Spazierweg, viele Menschen darauf. Und was fand man dann an diesem breiten Weg? Kneipen. Genau, Kneipen. Was?
Das Herzbild von Gosner.
Genau, richtig. Das zeichnet das ja aus. Genau, da ist das auch. Und das ist ja dann eben Erweckung des 19. Jahrhunderts, wo man es aufgenommen hat. Das ist die Gosnerische Mission und Gosner, der hat das ganz stark mitgeprägt. In Württemberg gibt es das bis heute noch ganz verbreitet. Gibt es verschiedene Modelle davon, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Der breite Weg, Kneipen sind dabei, Tanzhalle, Theater, Konzertsaal, Jahrmarkt, alle solche Sachen. Also alles, was man jetzt denkt, das ist die Vergnügung. Da wollen die Leute ihr Vergnügen. Und das ist der Weg zur Hölle. Denn am Ende dieses langen Weges brennt dann das höllische Feuer. Und dann gibt es so eine Mauer an der einen Seite des Weges. Und da gibt es ein kleines Tor, durch das man durchgehen kann. Und dann gibt es so einen schmalen Weg. Und der geht dann Berg hinauf. Und oben ist dann das himmlische Jerusalem. Und da ist dann so der einsame Wanderer. Oder mal zwei oder drei, aber wenige. Und an diesem schmalen Weg, da gibt es dann höchstens eine Kapelle, mal ein Kreuz, mal jemand, der zum Gebet niederkniet. Und das drückt ganz deutlich genau das aus. Man ist sehr skeptisch gegenüber den Vergnügungen dieser Welt, weil man merkt, dass viele Leute durch diese Vergnügungen der Welt vom Glauben abgelenkt und weggezogen werden. Weshalb der Pietismus erstmal sehr stark betont, halte dich von der Welt und ihren Vergnügungen fern. Und das ist etwas, was so ein bisschen im Pietismus bis heute prägend ist. Eine große Skepsis gegenüber weltlichen Vergnügungen. Und wir müssen sagen, zum großen Teil sind Pietisten dadurch auch bewahrt geblieben vor vielen falschen Wegen und Handlungen. Auf der anderen Seite hat es manchmal natürlich auch zu einer etwas überempfindlichen Reaktion geführt, die wir dann auch merken, die dann manchmal nach außen etwas seltsam wirkt, weil Außenstehende nicht unbedingt verstehen, worum es dabei geht. Und häufig dann auch Pietisten generell gegen alles gewesen war, was irgendwie den Eindruck von neu gehabt hat oder von Vergnügen gehabt hat. Eine Sache, die mir da immer in Erinnerung ist, ist auch noch gar nicht so lange her. Also ich habe sie nicht erlebt, aber ich habe sie in alten Traktaten gelesen, als so am Anfang des 20. Jahrhunderts das Radio erfunden worden ist. Da gab es dann auch zahlreiche pietistische Schriften, die haben sich ganz stark dagegen gewehrt haben, das Radio ist vom Teufel. Und das musste auch so sein. Man zitierte nämlich aus dem Neuen Testament unter anderem, und da stand doch zu lesen, der Teufel ist der Herr dieser Welt, der herrscht im Luftraum. Und wenn der Luftraum herrscht und die Radiowellen gehen durch den Luftraum, dann muss das also verseucht vom Teufel sein. Das war so eine der Argumentationsschienen, die da verfolgt worden sind. Da war man sehr, sehr skeptisch dem Radio gegenüber. Das ist heute in pietistischen Kreisen auch nicht mehr so weit verbreitet, aber ich will es einfach als Beispiel nennen, wo man so generell gegen alles, was neu hat und noch mit Vergnügung zu tun haben könnte, skeptisch ist. Und das entstammt hier heraus, damals sehr berechtigt, weil damals eben überbordende Lebenslustigkeit häufig vom Glauben wegführte zu den Vergnügungen, da er beitrug. Dann als letztes, sie setzen sich ein für den Anbruch des Reiches Gottes durch eine Reform der Kirche und weltlichen Stände gegen die Neutralisierung der Parousieverheißung im Pendeln zwischen Erwartung und Verzögerung des Heils. Also ich finde das ja theologisch ganz schön ausgedrückt. Man muss nur 2-3 Mal lesen, dann weiß man genau, was er damit meint. Also vereinfacht gesagt, sie setzen sich ein für eine starke Erwartung der Wiederkunft Jesu. Der Pietismus ist gekennzeichnet durch Naherwartung der Wiederkunft Jesu. Also das heißt, wir sind in der letzten Zeit, ist immer wieder das, was damals vor Augen geführt wird. Das ist übrigens ja eine ähnliche Auffassung, wie sie auch Luther gehabt hat. Wenn man bei Luther nachliest, ist ja ganz häufig, dass er dann eben den Papst als den Antichristen bezeichnet und jetzt erwartet, jetzt müsste bald die Bekehrung der Juden passieren und dann müsste Jesus wiederkommen. Also auch Luther erwartete jetzt in der letzten Zeit zu leben, und das ging in der Orthodoxie wieder ein bisschen unter, da hat man das vergessen, man richtete sich wieder richtig ein in der Welt, und im Pietismus hatte man neu wieder diese Ausrichtung, Jesus kommt bald wieder. Das war ja einer der Gründe, warum zum Beispiel auch Zinzendorf so intensiv die Missionsarbeit vorantrieb, weil in Matthäus 24 ist ja zu lesen, bevor Jesus wiederkommt, muss allen Völkern das Evangelium gepredigt werden. Also sagt er, dadurch, dass wir jetzt intensiv missionieren, beschleunigen wir die Wiederkunft Jesu und bald ist es soweit, und die hätten nicht gedacht, dass da nochmal 300 Jahre vergehen werden bis heute, sondern die erwarteten, in dieser oder in der nächsten Generation würde das passieren. Sie nannten sich häufig auch die Gemeinde von Philadelphia. Und Philadelphia ist nach der Offenbarung eben so diese Gemeinde der Bruderliebe, die nach der damaligen Konzeption ganz am Ende kommen sollte, bevor Jesus wiederkommt. Ja gut, jetzt habe ich die Pause doch noch ein bisschen verschoben. Dann machen wir jetzt etwas Pause. Also wer will, kann sich hier gerne aufstehen, Toilette besuchen, Fragen stellen oder was sonst so dran ist. Und danach machen wir noch ein bisschen weiter. Es ist ja so bis rund 9 Uhr, ne? Gut. Das heißt, ich werde das hier auch...